Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Mit Matthias Friebe, schönen guten Abend. Historischer Tag im Radsport. Wir beginnen mit der 10. Etappe des Giro d'Italia von Pescara nach Jesi an der Adriaküste entlang. Und am Ende jubelte heute einer, der für sein Land und noch weit darüber hinaus der allererste war. Holger Gersker berichtet.
Es war ein ganz wichtiger, ein historischer Moment für den Radsport. Zum ersten Mal hat ein Profi aus Eritrea eine Etappe bei einer der drei großen Rundfahrten, Tour de France, Giro d'Italia oder Vuelta a España, gewonnen. Binyam Girmay ist auch der erste schwarze Radprofi aus Afrika, dem das gelang. Vor 2 Monaten war er schon der erste, der einen Frühjahrsklassiker gewinnen konnte, nämlich Gent-Wevelgem in Belgien. Girmay setzte sich im Sprint eines kleinen Favoritenpferdes bergauf gegen den Flandern-Rundfahrtsieger Mathieu van der Poel durch. Der Niederländer hob schon vor dem Zielstrich anerkennend den Daumen für seinen siegreichen Rivalen aus Eritrea. Emanuel Buchmann zeigte sich auch stark in dieser ersten Gruppe und bleibt mit reichlich einer Minute Rückstand Gesamtneunter. Es führt weiterhin der Spanier Juan Pedro López.
Ob Etappensieger Girmay morgen aber wird starten können, das ist fraglich. Er verletzte sich bei der Siegerehrung mit dem Korken der Champagnerflasche und wurde im Krankenhaus behandelt. Wir kommen in die Fußball-Bundesliga. 3 Tage nach dem letzten Spieltag ist heute ein weiterer Trainerstuhl frei geworden. Wolfsburg, Augsburg und Mönchengladbach suchen ja bereits einen neuen. Heute gesellte sich Hoffenheim dazu. Florian Winkler.
Vor allem die Ergebnisse im Saisonendspurt zwangen die Hoffenheim-Verantwortlichen zum Handeln. 9 sieglose Spiele in Folge, davon 6 Niederlagen mit weit über 20 Gegentreffern und das Verpassen der internationalen Plätze gaben den Ausschlag für die Trennung. TSG-Sportchef Alexander Rosen erklärte, dass die alles entscheidende Frage, ob man als Club in dieser Konstellation unbelastet in eine neue Spielzeit starten könne, gemeinsam verneint worden sei. Hoeneß war im Sommer 2020 vom FC Bayern München 2 in den Kraichgau gewechselt. Im ersten turbulenten Amtsjahr hatte der 40-Jährige eine von Corona-Ausbrüchen, vielen Verletzungen und der Zusatzbelastung Europa League geprägten Saison erlebt. Im zweiten Amtsjahr schien es lange in die richtige Richtung zu gehen. Ziel Europapokal gepaart mit attraktivem Offensivfußball. Doch aus der Negativspirale zu Saisonende konnte Hoeneß die Mannschaft nicht mehr befreien.
Jake Daniels. Bis gestern war er kaum bekannt, der 17-jährige Spieler des FC Blackpool aus Englands zweiter Liga. Das hat sich dann schlagartig geändert. Daniels ist der erst zweite aktive Fußballer überhaupt, der sich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Damit wird er automatisch zu einem Aushängeschild einer neuen Generation, kommentiert Raphael Späth.
Jake Daniels bildet gemeinsam mit seinen AltersgenossInnen die Speerspitze der sogenannten Gen Z. Die Generation der unter 30-Jährigen, aufgewachsen in einer globalisierten, vernetzten, toleranteren Welt. Die Generation, die es als selbstverständlich ansieht, in einer heteronormativen Gesellschaft anders zu sein. Die Generation, die Diversität lebt, anstatt sie zu verurteilen. Diese Generation, sie prägt den gesellschaftlichen Diskurs immer mehr, auch im Profisport. Jake Daniels ist im Jahr 2005 auf die Welt gekommen. Von der rechtlichen Diskriminierung von Homosexuellen bis tief in die 90er Jahre, von ihrer Stigmatisierung in den Hochzeiten der AIDS-Epidemie, hat er nichts mehr mitbekommen. Stattdessen ist er in Zeiten aufgewachsen, in denen LGBTIQ-Rechte in großen Teilen der westlichen Welt zu Grundrechten werden, in denen auch im Sport immer mehr Athletinnen und Athleten, aber auch Vereine und Verbände offen ihre Solidarität bekunden und ein Zeichen setzen, in denen der Sport zu einem sogenannten Safe Space für alle wird, die sich nicht mit einer heteronormativen Gesellschaft identifizieren. Dass zumindest die Umkleide inzwischen nicht mehr das hypermaskuline, toxische Umfeld ist, von dem immer noch in den Medien teilweise berichtet wird, das zeigt nicht erst das Beispiel von Jake Daniels, dessen Followerzahlen in den sozialen Medien innerhalb weniger Stunden explodiert sind. Inzwischen beweisen sogar wissenschaftliche Studien, dass queere Jugendliche sich in ihren Sportmannschaften teilweise sogar wohler und geschützter fühlen als in ihrem sonstigen Umfeld. Und dass Menschen aus der LGBTIQ-Community im Sport keine Einzelfälle sind, zeigen inzwischen auch Kampagnen wie Hashtag Kickout, bei der schon im letzten Jahr über 100 queere AmateurfußballerInnen in einem der größten Fußballmagazine Deutschlands ihre Geschichten erzählt haben. Es wird Zeit, dass das stereotype Narrativ vom homophoben Sport auch von den Medien begraben wird. Klar, nur weil sich jetzt peu à peu Sportler und Sportlerinnen trauen, offen zu ihrer Sexualität zu stehen, heißt das nicht, dass der Sport automatisch ein diskriminierungsfreier Raum ist. Auch heute gehören homophobe Beleidigungen vielerorts noch zum Sportjargon. Auch heute werden vor allem trans- und intersexuelle Menschen im Sport aufgrund ihrer Identität diskriminiert. Aber es gibt eben heute auch eine Vielzahl an Menschen, die genau dagegen ankämpfen. Es ist ein schleichender Prozess und Jake Daniels Coming Out ist für diesen Prozess ein Katalysator.
Der Kommentar von Raphael Späth. Morgen Abend um 21 Uhr, da steigt im spanischen Sevilla das größte Fußballspiel für Eintracht Frankfurt seit Jahrzehnten. Das Endspiel der Europa League gegen die Rangers aus Glasgow. Tim Brockmeier über die Frankfurter am Abend vor dem Finale.
Wir sind bereit, wir sind entspannt und wir empfinden eine große Vorfreude. Das die Worte des Trainers Oliver Glasner am Vorabend des großen Finals. Aber in Gestik und Mimik schwingt dann doch auch Anspannung mit, mehr als noch in den Runden zuvor. Klar, es ist das Euroleague-Endspiel. Es ist für alle bei der Eintracht das größte Match ihrer Karriere.
Wir sind bereit für das Finale, wir fühlen uns in einem super Zustand. Beide Mannschaften zeichnet aus, dass sie mit großer Leidenschaft, mit großer Unterstützung, mit großer Begeisterung spielen und deswegen denke ich, kann sich morgen ganz Europa auf dieses Europa-League-Finale freuen.
Nach der Landung am frühen Abend in Sevilla ging es für das Team kurz ins Stadion zur Platzbesichtigung, dann Pressekonferenzen und nochmal taktische Vorbereitung im Hotel.
Wir haben sie natürlich sehr genau analysiert, dann sehe ich eben eine Mischung aus West Ham und Barcelona. Man sieht ganz klar den holländischen Einfluss des Trainers in Ballbesitz, ja, wie sie spielen, wie sie Dreiecke bilden. Man sieht aber auch diese britische Mentalität, die sie an den Tag legen und deswegen brauchen wir auch morgen eine absolute Top-Leistung.
Zeitgleich füllen sich die Straßen in Sevillas Altstadt immer mehr mit Fans aus Frankfurt und Glasgow. Über 100.000 werden insgesamt erwartet. Es wird eine einzige große, stimmungsvolle Finalparty in der Hauptstadt Andalusiens.
UBSKM, das ist die Abkürzung für den sperrigen Titel Unabhängige Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs. Vor etwa 6 Wochen hat Kerstin Klaus die Nachfolge angetreten von Johannes Wilhelm Röhrig. Genau wie ihr Vorgänger will auch Klaus ihr Augenmerk auch auf den Tatkontext Sport richten. Auf ihrer Antrittspressekonferenz heute hat sie sich dazu eingehend geäußert, berichtet Andrea Schildke.
Konzepte zum Schutz vor Gewalt müssten in Sportvereinen zentral sein, hat Kerstin Klaus als ihr großes Anliegen beschrieben und gleich an einem Beispiel erläutert, was sie meint.
Wenn ich die Wahl habe zwischen, ich sage jetzt mal, 2 Schwimmvereinen, dann gehört es mit dazu, dass Eltern nachfragen, habt ihr ein Schutzkonzept? Und ich würde Eltern raten, wenn ein Verein ein Schutzkonzept hat gegen sexuelle Gewalt und der andere nicht, dann empfehle ich ihnen diesen Verein, der ein Schutzkonzept hat.
Ein Schutzkonzept bedeutet meistens, der Verein hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt und Mitarbeitende geschult. Und das sei wichtig. Bei ihren Ausführungen hat Kerstin Klaus immer aus Sicht der Betroffenen argumentiert und vor diesem Hintergrund sieht sie auch Anlauf gegen Gewalt. Initiiert vom Verein Athleten Deutschland ist das die erste unabhängige Beratungsstelle für Betroffene von jeglicher Form von Gewalt im Sport. Diese Anlaufstelle hat gerade ihre Arbeit aufgenommen. Wer dort anruft, erreicht das Hilfetelefon sexueller Missbrauch. Extra für ihre Tätigkeit bei Anlauf gegen Gewalt sind Expertinnen speziell geschult worden zu den Besonderheiten im Sport. Das Hilfetelefon ist angesiedelt bei der unabhängigen Beauftragten bei Kerstin Klaus.
Ansprechstellen zu haben und gegebenenfalls auch mit einer spezifischen Expertise, einem spezifischen Fokus, ist für Betroffene immer wieder von besonderer Bedeutung, weil man darüber sortieren kann, welche Möglichkeiten habe ich, welche Wege kann ich gehen, überhaupt in einen eigenen Prozess zu kommen.
Anlauf gegen Gewalt soll ein erster Schritt sein auf dem Weg zu einem im Koalitionsvertrag festgeschriebenen übergeordneten Zentrum für Safe Sport. Das soll mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet sein, von der Prävention über Intervention bis hin zur Aufarbeitung. Bei konkreten Fällen sollen Täter sanktioniert werden können. Nach ihrem Kenntnisstand seien die Pläne für das Zentrum für Safe Sport im für den Sport zuständigen Bundesinnenministerium relativ weit gediehen, so Kerstin Klaus.
Mein Eindruck ist, da passiert etwas. Und meine Rolle ist, Prozesse anzustoßen, aber auch Prozesse, die stattfinden, kritisch zu beobachten und auch Defizite immer wieder klar zu benennen, damit sich etwas ändern kann. Und das gilt natürlich auch für den Bereich Sport.
Kerstin Klaus im Beitrag von Andrea Schildke. Am Ende noch zum Basketball. Ludwigsburg hat sich durch ein 81-77 nach Verlängerung den 2. Sieg im Playoff-Viertelfinale gegen Ulm gesichert. Ein weiterer Sieg aus den nächsten 3 Spielen reicht fürs Halbfinale. Und dann erreichte uns am Abend noch die Nachricht, dass der langjährige Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, Ademola Okulaja, im Alter von nur 46 Jahren gestorben ist. Das bestätigte der Deutsche Basketballbund. Präsident Ingo Weiß wird zitiert, er könne es nicht fassen. Und dann weiter, Ademola war ein ebenso großartiger Spieler wie Mensch. Mensch, ich habe persönlich einen tollen Basketballfreund verloren und werde ihn sehr vermissen, so DBB-Präsident Ingo Weiß. Und damit geht Sport aktuell an diesem Dienstag zu Ende. Gleich ist hier Moritz Küpper für Sie da mit der Sendung Das war der Tag. Ich bin Matthias Friebe. Schönen Abend noch.